Moin und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des LogTech Podcast. Ich bin wieder Steffen Liermann, dein Host für diese Show. Heute habe ich Maximilian Bierle von Krone Trailer zu Gast. Krone Trailer dürfte den meisten sicherlich ein Begriff sein. Max verantwortet dort den Bereich Telematik und digitale Services. Wir sprechen heute über schnelle Innovationen, Kooperationen von Startups mit etablierten Unternehmen und natürlich noch einige weitere Themen. Sei also gespannt, bleib bis zum Ende dran und ganz viel Spaß. Moin Max, schön, dass du heute dabei bist.
Moin Steppen, schön, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich sehr. Du zum Start hin, bevor wir noch tiefer einsteigen, erzähl doch erstmal ganz kurz, wer du bist, woher du kommst und was du machst.
Ja, ich bin Max Bürle, ich bin heute verantwortlich bei Krone Trailer für den Bereich Telematik und digitale Services. In dieser Funktion verantworte ich den Vertrieb, das Produktmanagement und auch die Serviceaktivitäten rund um Telematiklösungen, aber auch ganz wichtig rund um digitale Services, wo wir sehr viel mit Startups machen, wo wir sehr viel auch austesten, schnell iterieren und so ein bisschen versuchen, das Speedboat eines Mittelständlers zu sein, der dementsprechend auch schon im Milliardenumsatz ist.
Ja, sehr cool. Wir sind ja tatsächlich auch über eines dieser Startups so ein bisschen zusammengekommen, und zwar über einen unserer ersten Gäste, Max von CQ. Magst du vielleicht mal kurz beschreiben, was ihr mit CQ gemeinsam macht?
Oh ja, das ist eine long story. CQ ist so, das jetzt mal so ein Teaser, wie Krone Innovation macht. Teilweise Innovation macht, also in meiner Organisation Innovation macht. Naja, es gibt immer diesen einen Moment, wo du den Kunden zugehört hast und dir denkst, boah, da muss es doch eine Lösung geben und eine App ist es mit Sicherheit nicht. Denn das haben dir schon 8 Kunden vorher gesagt, dass eine App nicht die Lösung ist. Und dann gehst du halt durch die Welt und sagst, okay, mir fällt gerade nichts ein. Und dann muss man mit offenen Augen und Ohren und mit einer gewissen Portion Mut auch machen, weil durch so Messehallen gehen, auf so, da muss ich halt einfach mit Leuten unterhalten und plötzlich kommt man schon an die richtigen Leute. Da habe ich Max dann kennengelernt und der hat mir dann erzählt, was die machen. Und dann sind bei mir so ein paar so Bausteine zusammengekommen und plötzlich haben wir gesagt, ja, das, was ihr da macht, brauche ich zwar gar nicht, aber ich habe eine Idee. So, und so sind wir dann aus deren Kernprodukt raus in eine komplett neue Situation gestartet, haben ganz schnell iteriert, haben ganz schnell getestet, haben gemacht, haben gelernt, wie es nicht geht, auch ganz wichtig, und haben jetzt heute eine mega coole Launch-Situation gehabt, dass einer der größten Transporteure Europas heute vorgestellt hat, dass er mit unserem gemeinsamen Tool, das wir entwickelt haben, auch gemeinsam mit dem Kunden dann heute das ECMA am Trailer abruft. Also wir haben da eine ziemlich fancy Story hinter uns in unter 12 Monaten einer Zeichnung auf einem Whiteboard hin zu einem wirklich marktfähigen Innovationsprodukt.
Sehr cool. Das heißt aber, es ist im Prinzip auch jetzt nicht das Standardprodukt von CQ, es ist nicht euer Standardprodukt, es ist so eine gemeinsam geschaffene Lösung für den Kunden jetzt.
Also jetzt ist es mein Standardprodukt. Es war so klein gedacht, also wirklich sehr, sehr klein gedacht. Ich hatte einen Use Case und der Use Case war, wir wollen im Intermodalbereich Schäden erfassen. Und im Intermodalbereich hast du immer die Situation, du kennst den Fahrer nicht. Also einerseits Bahn, aber natürlich auch mit der Fähre. Wir hatten viele Themen rund um den Englandverkehr, dass da Schäden aufgetaucht sind, wenn die Trailer wieder in Deutschland waren, wo die Kunden gesagt haben, das geht gar nicht, wie kriegen wir das denn hin? Und da haben wir gesagt, okay, irgendwas muss es da ja geben. Und so haben wir sehr klein gedacht, haben einen sehr kleinen Use Case gehabt und haben dafür eine Lösung gemeinsam entwickelt. Die war noch nicht ganz fertig, dann ist es wie immer, du stellst das einem Kunden vor und er hat sofort 3 andere Ideen. Und daran kann man dann entweder zerbrechen, wenn man dann plötzlich versucht, alles zu machen, oder man bleibt stark. Ich war nicht so stark, gebe ich auch ehrlich zu. Und lässt sich dann auf weitere Side-Projects ein. Wir haben es Gott sei Dank geschafft, also in der Kombination mit dem Team CQ Krone, dass wir nicht ganz vom Weg abgewichen sind, aber trotzdem die Module nebenzu so entwickelt haben. Und daraus hat sich von einer einzelnen Anwendung eigentlich heute ein Betriebssystem für den Trailer entwickelt, also digitale Services am Trailer über ein Betriebssystem möglich machen. Und da haben sich jetzt ziemlich viele Anwendungen von Schaden erfassen bis Ein- und Auschecken auf dem Fahrzeug bis hin zu ECMR. Ja, ein Blumenstrauß an Modulen entwickelt, die heute für den Kunden verfügbar sind.
Ja, cool. Das heißt, es ist standardmäßig für alle eure Trailer-Kunden oder muss ich das irgendwie hinzubuchen? Wie komme ich dazu?
Also heute ist es noch nicht standardmäßig. Wir werden es einführen im Rahmen einer der größten Regulatoriken, die jetzt so vor uns liegt. Das ist das Thema UNECER 141, die Einführung von Reifendrucküberwachungssystemen. Da braucht man ein Servicekonzept dahinter. Da werden wir das System, das wir jetzt gemeinsam mit TechU entwickelt haben, auch als eines der Kernsysteme nutzen für das Servicekonzept. Und ansonsten ist es heute eher ein ganz großes Nachrüstgeschäft. Das Nachrüstgeschäft bedeutet, ich muss Sticker auf Trailer kleben oder auf Wechselrücken oder auf andere Assets. So, und es ist heute noch nicht ein Standard, ist aber für uns jetzt ein ziemlich gutes und klares Produkt geworden in einem Segment, in dem wir vorher noch überhaupt nicht, gar nicht aktiv waren.
Okay, das heißt praktisch, wenn ich Fahrer bin und will jetzt so einen Trailer übernehmen, dann scanne ich den QR-Code, glaube ich, hinten an der Tür ist er, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Und bin dann sozusagen über CQ damit oder über das Betriebssystem dann sozusagen damit connected.
Genau, die Grundessenz ist, der Fahrer muss sich nicht noch eine App runterladen und noch eine App, sondern der Fahrer nutzt unser System, das heißt den Messenger. Er scannt den QR-Code, der an unterschiedlichsten Stellen des Trailers ist. Eigentlich ist er ab Werk, und da rüstet man heute schon tagtäglich die standardmäßig mit dem QR-Code aus. Dann ist es so, dass ich vorne an der Stirnwand rechts und links einen QR-Code habe, den scanne ich mit meinem Smartphone. Dann wähle ich den richtigen Messenger aus, den ich nutzen will. Es gibt da gewisse Leute, die haben WhatsApp-Fable, die anderen Viber, die anderen Telegram. Da sind wir ziemlich frei. Und ab dem Zeitpunkt agieren wir in der Sprache des Fahrers und arbeiten genau die Workflows ab, die der Eigentümer des Trailers vorgibt. Und das ist eigentlich so das Entscheidende eigentlich, dass ich wirklich einen digitalisiere und zwar nach Workflow und nicht irgendwie kreuz und quer, sondern am Ende des Tages habe ich eine Standardisierung, die danach wieder genutzt werden kann, um Prozesse hinterher zu automatisieren und weiterzubringen. Und das ist ja so, wenn man sich den Schadensfall nimmt, okay, ein Fahrer stellt fest, er kommt an den Trailer ran, checkt sich ein und stellt einen Schaden fest. Keine Ahnung, Tür hinten eingedrückt. Was passiert denn dann? Da muss ja auch wieder sehr viel manuelle Arbeit normalerweise passieren. Und so könnte man schon, wenn er sich im Standard hält, vollautomatisiert dahinter Prozesse abwickeln. Und das ist so das Thema bis zur Werkstatt. Könnte man das eigentlich vollautomatisiert machen, indem man sagt, okay, der Fahrer meldet einen Schaden, der Schaden wird dementsprechend einen Vorauftrag ins Werkstattsystem übergeben und in der Werkstatt kommt er an. Der Werkstattmeister geht nur noch ans Fahrzeug, gibt die Fahrgestellnummer ein und sagt, oh, da wurde ein Schaden gemeldet, dann und dann, und kann direkt auch schon in die Diagnose gehen, beziehungsweise Ersatzteile für bestellen. Und das ist eigentlich so für uns, die Situation ist nicht nur eine einzelne Lösung zu bauen, sondern nahtlos durch den Prozess von ganz vorne beim Fahrer, komplett keine Eintrittsbarriere, dem Fahrer einfach nur eine Möglichkeit geben, dass er sich selbst absichern kann, beziehungsweise dass er wirklich ein einsatzsicheres Fahrzeug auch dokumentiert, bis ganz da hinten, dass wir das auch wieder reparieren. Also wir müssen ja schon dann auch sicherstellen, dass wir dem Disponenten oder dem Flottenmanager nicht nur irgendein Tool hinknallen, sondern das muss schon nahtlos durch die Prozesse laufen.
Aha. Okay, das heißt, wo sieht der Flottenmanager dann diese Info? Wie kommt die bei ihm an?
Er hat da heute ein Portal oder er kann auch einfach nur eine E-Mail bekommen, einen Alarm, wo er sagt, okay, da sind heute von 200 Trailern bei 2 in Schaden festgestellt worden. Er muss ja immer nur auf die negativen Einträge gehen. Er muss sich ja nicht jeden Check-in anschauen, der erfolgreich war oder wo kein Schaden gemeldet worden ist. Sondern er schaut sich die an, wo Schaden gemeldet werden und entscheidet dann, was mit dem Fahrzeug passiert.
Cool. Ja. Super.
Und die grundsätzliche Idee ist halt wirklich, den Fahrer mit in diesen Prozess reinzunehmen und da die Eintrittsbarriere so gering wie möglich zu machen. Und deswegen keine App, kein Papier, sondern den Messenger-Dienst, den er gerne hat, in seiner Heimatsprache. Das ist auch ganz, ganz entscheidend. Und da sind wir so ein bisschen, da haben wir damit gestartet und dann kommst du plötzlich von Fahrzeugchecken bis hin zu Unfallaufnahme, Dokumentenmappe, die heute vorne am Trailer so eine, also wir haben eine schwarze Dokumentenmappe. Die Dokumentenmappe ist, können wir auch digitalisieren. Du kannst die Dokumente auch via WhatsApp runterladen. Also es geht auch. Also am Ende des Tages können wir sehr, sehr viele also Overhead-Prozesse, die heute noch in der Dispo gemacht werden müssen, können wir, ich sag mal, digitalisieren, 24/7 dem Fahrer zur Verfügung stellen. Und wenn der abends um 23 Uhr in den Trailer einchecken will, dann ist das so. Da ist vielleicht bei der Spedition keiner mehr im Büro und er kann trotzdem auf alle Dokumente zugreifen.
Na cool. Und das ist jetzt so ein Beispiel, aber ich glaube, auch du bist auf Max getroffen selber. Ne? Habt ihr irgendwie ein Team auch, was vielleicht so nach Kooperation Ausschau hält? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also, wir sind da bei Krone gesegnet, sage ich jetzt einmal so, wie es ist. Wir haben ein sehr, sehr cooles Leadership-Team, die uns Rahmenbedingungen geben, dass wir institutionalisiert mit Startups zusammenarbeiten können. Das bedeutet, einerseits haben wir Startup-Kooperationen, die man kennt. Jetzt TechU haben wir gerade gesprochen. Ich glaube, das bekannteste ist aber sicherlich Trailer Dynamics, der elektrisch angetriebene oder unterstützte Trailer, wo wir eine Antriebsachse im Trailer verbaut haben und ein großes Batteriepaket. Des Weiteren wurde es announced zum letzten Jahr, wir machen was mit Fundride. Also wir haben dementsprechend bei uns in der Organisation zwei große Themen. Einerseits haben wir einen sehr dynamischen Venture Arm, einen Corporate Venture Arm, wo wir auch mal Beteiligungen fahren können, wenn das dementsprechend opportun ist und vielleicht auch mal nötig ist. Auf der anderen Seite haben wir in der Operativen auch die Freiheiten oder die Unterstützung, dass wir Startup-Kooperationen austesten können, um gewisse Beschleunigungen hinzubekommen. Also unsere eigenen Entwicklungsabteilungen sind aktuell sehr, sehr überfüllt oder aufgefüllt mit regulatorischen Themen, die um sie herum passieren. Die um uns herum passieren ist angefangen von Cybersecurity, Software Update, TPMS, Nachhaltigkeitsthemen, die da über uns reinbrechen. Nochmal, ich finde die alle wichtig und alle gut, aber die nehmen halt Ressourcen von dem weg, was man Innovation oder was Innovation dann bedeutet. Und da zeichnet sich es dann aus, wenn man eine Kultur hat, die vom Management auch gefördert wird, dass man sagt, okay, testet das, sucht euch da gute Partner, sucht euch ganz kleine Partner, sucht euch ganz, ganz große Partner, je nachdem, was ihr braucht, aber geht in Partnerschaften, denn wir können das nicht alleine alles lösen.
Ja, finde ich ein sehr cooler Ansatz. Aber es ist natürlich auch eigentlich ja so ein bisschen distracting von eurem Kerngeschäft, oder?
Wie meinst du, dass das distracting wäre?
Ja, weil, also ich meine, bis jetzt, wo dieses Produkt da ist sozusagen, ja, klar, macht total Sinn und passt, kann man auch dem Kunden super mitverkaufen. Bis man aber da ist und man hat ja auch nicht die Garantie, dass es immer klappt sozusagen, wenn man so ein Projekt mal ausprobiert, kostet es aber natürlich einiges an Ressourcen, ne?
Ja, das ist natürlich mutig sein, mal was machen. Und sich ab und zu dann auch mal eingestehen, okay, möglicherweise funktioniert das jetzt nicht. Das gehört dazu. Ja. Da muss man natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, einerseits die institutionellen Rahmenbedingungen haben, dass man auch mal failen darf. Also ich sage nicht, dass wir haben keine Fehlerkultur. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben keine Fehlerkultur. Wir haben eine Kultur des schnellen, iterativen Testens. Wir sind sehr, sehr schnell am Kunde. Wir machen sehr, sehr schnell Geschäftsmodelle. Und schauen, ob das Ding fliegt. Und wir gehen nicht zuerst 3 Jahre durch die Welt und sagen, du kannst kostenfrei testen. Das funktioniert nicht. Also wir sind sehr, sehr schnell und wir machen sehr schnell einen Price-Tag dann. Das Preisschild ist da meistens auch sehr sportlich. Und dann sehen wir schon, wenn wir zu einem sportlichen Preisschild tatsächlich Nachfrage generieren, dann kannst du mit einem weniger sportlichen Preisschild vielleicht auch skalieren. Aber diesen Point musst du zuerst mal treffen, indem du sehr, sehr schnell mit den richtigen Leuten, und das ist, glaube ich, das Wichtigste in der ganzen Geschichte, also in Kooperationen mit Startup, aber auch mit Grown-Up, aber mit Startup ist es schon extrem, dass man weiß, okay, du musst mit den Leuten wirklich Kacheles sprengen können, du musst mit denen Spaß haben, aber du musst auch mit denen in die Bütt, wie man so schön sagt, und da wirklich dann auch hart arbeiten. Startups bedeutet nicht von 9 to 5, sondern Startups bedeutet auch mal, dass ich mit so einem Max Borek auch mal Sonntagabend telefoniere oder auch mal am Samstag ein gewisses Sachen mache, weil ich weiß, dass deren Agenda super voll ist, wir aber ein paar Sachen dann doch auf die Schnelle machen wollen. Von dem her, das bedeutet die Kombination aus ja, persönlicher Motivation, aber halt trotzdem den professionellen Abstand dazu haben, zu sagen, okay, hey, es ist ein Projekt, das wir machen und es ist nicht etwas, das morgen die Zukunft von Krone so extrem beeinflusst, dass wir dann nicht mehr da sind. Man muss es immer schon in Relation setzen. Kann sein, dass wir möglicherweise mal sehr, sehr viel Anteil am Krone Revenue haben, weil wir digitale Dienstleistungen machen. Aber bis heute ist es halt nun mal so, der letzte Geschäftsbericht wurde gerade veröffentlicht. Wir machen guten Milliardenumsatz mit Stahl, Eisen und Gummi. Also wir bauen Trailer. Da sind wir sicherlich einer der größten in Europa. Wir sind Weltmarktführer bei der Wechselbrücke. Und das können wir richtig gut. Und das werden wir auch in Zukunft noch weiter richtig gut machen. Nur wir werden jetzt dem Kunden genau seine Wünsche erfüllen, die er uns tagtäglich mitteilt. Das heißt, wir müssen für ihn Lösungen bauen, die durch seine Prozesse dann voll integriert, nahtlos integriert auch funktionieren.
Ja. Kannst du, ich weiß nicht, ob du das teilen kannst, aber wie groß ist eure Rolle am Gesamtportfolio, wenn man das so sagen kann?
Du meinst im Prozent?
Ja.
Verschwindend.
Okay. Aber trotzdem ja an sich dann schon ein wirklich funktionierendes Modell. Also das erstaunt mich so ein bisschen. Ist ja, im Prinzip ist es ja fast so, als hättet ihr damit fast ein separates Startup gegründet eigentlich, ne?
Ach, das ist ein spannender Gedankenpunkt. Ja, möglicherweise müsste man Teile wieder ausgründen. Ich glaube aber nicht, dass das die richtige Situation ist. Also für uns ist vor allem entscheidend, und ich glaube, das ist auch der Vorteil, wenn man mit Krone zusammenarbeitet, dass wir nicht dann irgendwie wieder was ausgründen, sondern dass wir sehr nah am Kernprodukt sind. Und das ist ein Asset, ist aber auf der anderen Seite natürlich schwierig, wenn du in einer Organisation unterwegs bist, wie bei uns. Wir sind Hersteller eines Fahrzeugs, das eine Straßenzulassung braucht. Da musst du gewisse Regeln, Zertifizierungen, da musst du richtig gut sein. Das sind wir bei Krone. Und jetzt kommst du da mit einer digitalen, agilen Roadmap rein und sagst, boah, hier, da ist noch was und da ist noch was, da ist noch was. Das gibt immer eine gewisse Konfliktsituation. Das muss man dementsprechend nur bestmöglich in der Kommunikation machen, man muss die Leute mitnehmen und man muss natürlich dann auch sehr stark aufpassen, dass man nicht zu viele Projekte gleichzeitig in die Organisation gibt. Und man muss sich sehr genau überlegen, was macht tatsächlich Sinn, was ist wirklich massenmarkttauglich. Und wir haben richtig coole Projekte gemacht mit Startups. Da sind wir einfach noch der Zeit zu weit voraus. Also ich glaube, das wird in den nächsten 1, 2, 3 Jahren klappen. Aber massenmarkttauglich ist das noch nicht. Und dann ist es auch nichts für die Krone-Kern-Organisation. Dann haben wir das getestet, dann wissen wir, wie es geht. Dann kann ich mit meiner eigenen Organisation sagen, gut, da haben wir Zeit rein investiert, da haben wir gelernt. Ja. Und wir sehen das in Zukunft als super cooles Add-on. Aber zu wirklich zu sagen, wir machen jetzt auf jeden Trailer den Sticker drauf, das ist schon eine Herausforderung. Dann musst du wirklich sagen, okay, aber jetzt komplett alle mitnehmen, sehr viel kommunizieren, sehr klar auch die Vorteile in der Organisation kommunizieren, damit jeder auch versteht, was wir da tun. Denn das Schlimmste ist im Innovation-Bereich, wenn du dann aber in einem gewissen Zeitpunkt in Skalierung gehen willst, in einer Organisation, die heute funktioniert, die heute super dasteht, die tolle Leute hat, und ich habe wirklich mega coole Kollegen auf allen Ebenen, dann musst du tatsächlich schon aufpassen, dass du es sehr, sehr gut in der Kommunikation machst. Das Produkt an sich muss funktionieren, das steht außer Frage, aber du musst es gut kommunizieren.
Ja. Nochmal einen Schritt zurück zu der grundsätzlichen Idee, also wie ihr auf diese Ideen kommt. Woher, du hattest schon gesagt, ihr sprecht halt viel mit Kunden und hört die Probleme. Habt ihr da irgendwie intern euch eine Struktur geschaffen, dass vielleicht, ich meine, der Vertrieb ist wahrscheinlich der am meisten mit den Kunden so spricht. Wie gehen diese Insights zu euch durch? Oder wie gibt es da irgendwie so eine Kommunikationsstruktur, wie ihr auch diese Ideen sammelt?
Das ist jetzt jetzt kommt der Vorteil der Organisation, die ich heute leiten darf. Ich habe halt die Organisation Telematik und digitale Services. Und bei den Kunden, die sehr digital affin unterwegs sind, die heute einen Trailer bestellen, Telematik mit draufpacken und sagen, wir brauchen hier Schnittstellen, da sprechen wir, das heißt meine Mitarbeiter und ich, mit diesem Kunden. Und dann sprechen wir nicht mit dem Einkauf, sondern sprechen wir mit der IT, dann sprechen wir mit dem Transportmanagement. Das ist jetzt, sind jetzt nicht die Jungs, die je nach Kunde natürlich den Trailer einkaufen. So, das sind andere Ansprechpartner. Die Stakeholder für Krone verändern sich. Und im Rahmen dieses veränderten Stakeholder-Managements finden andere Gespräche statt. Und plötzlich hören wir Sachen, die sind super wichtig für uns, wo wir sagen, Mensch, das hättet ihr uns ja gleich sagen können, dann hätten wir euch das gleich ganz anders nochmal aufbereitet. Aber das gehört zu dieser Evolution jetzt gerade zu. Digitalisierung für uns oder auch für unsere Kunden super wichtig. Und jeder ist natürlich in seinem Tagesgeschäft. Und wann kannst du da gewisse Themen auch platzieren? Und jetzt zu deiner Frage. Ja, jetzt sind wir sehr nah am Kunden und wir sprechen mit denen nicht über einen Trailer, sondern wir sprechen meistens mit denen über irgendwelche Prozessautomatisierung und was die im TMS gerade machen und was das so läuft. Und daraus ergibt sich dann manchmal so ein Funke, manchmal einfach nur der richtige Moment, dass du im Büro stehst, mein Produktmanager mit dem Kunden spricht und du dem zuhörst und sagst, Mensch, ist doch, wieso sind wir da nicht gleich drauf gekommen? Meistens ist es so, der eine oder andere Kunde hat da eine coole Idee, macht dann auch was. Das ist ja die Logistik. Die Logistik zeichnet sich ja durch zwei konträre Systeme aus. Einerseits die Differenzierung durch Prozesse und Systeme, die sie haben. Auf der anderen Seite hat einfach diese unendlich vielen Schnittstellen, die so viel Innovation verhindern, weil es nicht diese eine Schnittstelle oder Datendrehscheibe gibt, wo man mit einer Schnittstelle alle Daten empfangen kann. So, aber das eine hat was, das andere ist dementsprechend ein Limitierungsfaktor, aber das bringt ganz, ganz viele spannende Ideen hervor. Und wenn wir natürlich dann als Krone so ein bisschen als Katalysator agieren und wir einfach die Freiheiten haben, das auch mal machen zu dürfen, dann kommen gute Sachen dabei raus.
Na cool. Und wenn ihr diese Produkte jetzt fertig habt, du hattest es gerade schon angesprochen, man muss es dann natürlich auch intern irgendwie verkaufen und aufbereiten. Ich könnte mir vorstellen, weil du jetzt schon sagst, so, das ist irgendwie ein verschwindend kleiner Anteil, Stand heute vom Gesamtumsatz. Wenn ich jetzt, dazu muss ich natürlich auch verstehen, wie euer Vertrieb überhaupt aufgebaut ist, aber wenn ich jetzt ein Trailer-Vertriebler bei euch wäre zum Beispiel und ich gehe zum Kunden, könnte ich mir vorstellen, dass bei denen heute der Vertrieb ja wohl ziemlich gut funktioniert. Die werden ihre Provisionen wahrscheinlich alle ganz gut bekommen. Welchen Anreiz habe ich dann am Ende des Tages auch noch zu sagen, oder wie bringt ihr das wirklich unter, dass die dann auch so kleine Nischenprodukte, sage ich mal, zusätzlich mitverkaufen? Weil das ist so das, was ich aus der Speditionszeit noch kenne. Wenn du da den Verkäufern gesagt hast, ja, ihr verkauft doch mal die Transportversicherung mit oder sowas, das hat halt nie einer gemacht, weil sie irgendwie nie sich immer auf ihr Kernprojekt oder ihr Kerngeschäft fokussiert haben. Wie kriegt ihr das sichergestellt? Oder vielleicht auch nicht?
Ja doch, genau das ist ja das das Tolle, was ich vorher schon gesagt habe, institutionelle Rahmenbedingungen und ein Management, das Innovation lebt und fördert, bedeutet auch, du hast es gerade schon gesagt, naja, das Provisionssystem ist halt dafür ausgelegt. Also wir haben das schon sehr, sehr gut in unseren Systemen implementiert, dass Kollegen auch dafür belohnt werden, wenn sie solche Lösungen, was heißt solche Lösungen, wenn sie digitale Lösungen ansprechen, den Kunden wenigstens mal so weit bringen, dass wir damit einsteigen können als Fachspezialisten. Und es gibt ja da unterschiedlichste Go-to-Markets. Du hast sehr, sehr große Kunden, die komplett anders ticken, die sehr in Innovation unterwegs sind, die eher so den Anspruch haben, wirklich ganz nach vorne gehen zu wollen und vielleicht auch eine extreme Growth-Strategy haben. Die sind anders unterwegs. Die möchten das Neueste vom Neuesten. Und dann hast du natürlich auch die sagen, hey, wir sind im Operations sowieso schon komplett überladen, liefert uns was funktioniert. Auch okay, machen wir auch. Da musst du halt anders mit anderem Fingerspitzengefühl rangehen und denen das anders aufzeigen. Aber natürlich hast du die Early Adopters, die natürlich auch an dir ziehen. Und wenn da natürlich der richtige Kollege, der heute Trailer verkauft, ein, zwei Fragen stellt und plötzlich gehen da Münder auf, Augen leuchten und die sagen, was macht ihr da? Zeig mal. Und du gibst denen nur zwei Videos mit. Und die schauen sich die Videos gemeinsam auf dem Handy vom Verkäufer an und plötzlich sagen die, das müssen wir wissen. Was macht ihr da? So, und dann hast du natürlich schon die Türe auf. Aber dann ist klar, ab dem Zeitpunkt muss dann auch eine richtig gute SaaS-Vertriebsorganisation auftauchen, die dann tatsächlich anfängt, ein komplett anderes Vertriebsmodell, ein Vertriebsprozess, der natürlich anders funktioniert wie ein Trailer-Vertrieb, dann auch zu implementieren.
Okay, das heißt dann, übernehmt ihr auch aktiv den weiteren Prozess?
Wir unterstützen, wir übernehmen Teile. Am Ende des Tages ist bei Krone immer noch, es gibt einen Hauptansprechpartner für den Kunden. Das ist unser normaler Außendienst, der über Jahre, Jahrzehnte möglicherweise schon die Kundenbeziehung pflegt. Und wir unterstützen dann in der Expertenrolle, in der Innovationrolle, in der Abwicklungsrolle und stellen sicher, dass der Kunde die Lösung dann auch so bekommt, dass sie ihm auch etwas bringt.
Okay. Und du hattest es vorhin auch schon mal kurz gesagt, es ist so, diese Time to Market, das immer zu treffen, ist schwierig. Hast du irgendwelche Indikatoren jetzt schon aus der Vergangenheit, wo du sehen kannst, relativ früh kann das was werden oder sind wir damit noch zu früh?
Hätte ich gerne. Also ich gebe es zu, ich hätte gerne diese Indikatoren. Ich habe sie heute noch nicht. Ich habe Beispiele für mich, ja, Try and Error lernen dürfen, was es bedeutet, zu früh zu sein. Was es aber auch bedeutet, vielleicht manchmal nicht zu früh zu sein, sondern du musst jetzt durchziehen.
Ja.
Ist natürlich ein harter Grad. Es gibt für uns zwei Arten von Lösungen. Die eine Lösung ist direkt in den Trailer integriert. Das heißt also, wir sprechen über Technologien, die möglicherweise Hardware erfordern. Da muss man schon auf ein anderes Maturity-Level kommen, wie wenn du eine reine SaaS-Lösung hast, eine reine Software, ein Analytic-Tool. Ja, da bin ich jetzt schon wieder flexibler, wie wenn ich dann auch noch Hardware mit in den Markt bringen muss. So, und da gibt
wegen der, sorry, wenn ich da kurz unterbrechen darf, wegen der höheren Kosten oder wegen der Komplexität?
Einerseits Investitionskosten, also das ist klar. Auf der anderen Seite Komplexität. Hardware bedeutet immer Komplexität. Wenn du Hardware in ein Fahrzeug einbauen willst, das geht los von der IP-Klasse des Kabels bis hin zur ATEX-Zertifizierung der Kamera. Also da musst du dich halt mit vielen, vielen Themen beschäftigen. Das ist auch gut so, das ist auch wichtig so. Unsere Kunden erwarten heute und bekommen von Krone auch einen Trailer, der die höchsten Qualitätsstufen erfüllt. Und da muss man natürlich dann bei digitalen Themen oder so Hybridprodukten schon ein Level haben. Da suchst du dir wirklich mit sehr, sehr viel Vorsicht, aber auch mit gewissem Innovationsgeist deine Partner aus. Gehst da die Iterationen durch, aber Hardware ist immer anstrengender wie die reine Softwarelösung. Wobei bei Softwarelösung es einfach so ist, muss man dann einfach für sich auch entscheiden, aber einen gewissen Zeitpunkt zu sagen, okay, wenn da die Kunden nicht drauf anspringen, die Idee aber super ist und ich so Themen habe, wo ich sage, Mensch, die Idee ist sowas von klasse, dann lassen wir sowas manchmal einfach mal nochmal 12 Monate im Schrank oder haben es auf kleiner Flamme weiter, aber gehen damit nicht live und gehen da nicht zu allen unseren Vertrieblern und sagen, hey, das ist jetzt das Produkt, das ihr verkaufen könnt. Sondern das sind die Vertriebskollegen dann schon eher ganz klar gebrieft, was unsere Fokusprodukte sind und andere Produkte, die brauchen vielleicht noch ein bisschen, weil vielleicht noch Daten fehlen oder weil die Zeit noch nicht reif ist.
Ja. Okay. Ja, ich glaube, es ist dann auch, glaube ich, manchmal so schwierig, die persönlichen Emotionen, das ist so super cool, das macht total Sinn, das muss doch jemand gebrauchen können. Da dann trotzdem zu sagen, okay, wir lassen das jetzt trotzdem mal ein Jahr liegen oder zwei.
Steffen, das ist eine der härtesten Geschichten, die einem so passieren kann. Ich bin da unterwegs vom ersten Gespräch mit dem Startup, mit den Foundern. Hey, du baust eine Beziehung auf, du sagst, hey, das Produkt, das treiben wir jetzt und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wir kommen nicht wirklich weiter. Dann wird versucht, mit allen Mitteln da auch nochmal die große Hebel anzuhängen, quer zu subventionieren. Alles wirklich, um zu schauen, wie bekommen wir das jetzt zum Fliegen. Ja. Und dann ist es einfach so, es funktioniert dann manchmal, aber halt nicht in großen Stückzahlen. Bis jetzt haben wir eigentlich noch gar kein Projekt gehabt, das gar nicht funktioniert hat. Eigentlich haben alle Produkte geliefert. Nur irgendwie muss man auch feststellen, vielleicht ist Krone auch manchmal nicht der richtige Vertriebskanal oder der richtige Partner dafür. Das ist auch so ein Learning dabei, dass unser Go-to-Market vielleicht nicht für jede Lösung passt. Und da muss man sich einfach dann, ja, da muss man sich ran testen. Das kannst du vorher nicht irgendwie abschätzen. Dazu sind wir zu in einem zu innovativen Circle unterwegs. Das funktioniert nicht so, dass ich sage, okay, ich plane das jetzt mal, ich mache mal das, was ich monatelange Marktanalysen. Dafür sind wir dann schon wieder zu schnell eigentlich.
Ja. Und ihr macht aber bisher zumindest, habt ihr alles auch dann unter, also ihr kooperiert mit dem Startup, das Produkt verkauft ihr dann aber unter dem Krone-Logo sozusagen, unter dem Krone-Deckmantel. Oder ist es auch so, dass ihr offiziell nach außen hin diese Kooperation verkauft? Im Nachgang.
Wir verkaufen nach außen die Kooperation, wir verkaufen die nach innen, wir bauen vielleicht Produkte, die Krone nutzen und dann auch White Label andere nutzen sollen und können. Wir bauen Plattformen komplett frei. Also das wirklich, wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel Trader Dynamics. Da steht jetzt nicht drauf, dass diese Antriebsachse nur bei Krone funktioniert. Also das ist jetzt auch klar. Wir haben mit Trader Dynamics das gemacht und wir machen das auch noch weiter und ich halte es für eine tolle Alternative und eine Option, die CO2-Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt Zekio uns anschauen, wir haben ein Produkt entwickelt, wir haben ein Asset-Betriebssystem entwickelt. Naja, wir bauen halt nur Trailer und nur Wechselbrücken, aber man könnte das natürlich auch für Gabelstapler oder für Baumaschinen oder für andere Sachen nutzen.
Aha, okay. Also gar nicht so festgefahren, sondern ihr schränkt dann diese Startups jetzt auch nicht irgendwie stark ein, sondern ihr schaut wirklich, dass erstmal das passende Produkt sozusagen rauskommt und dann hinterher, wenn es dafür andere Anwendungsfälle gibt, dann seid ihr da aber recht offen.
Ja, aber schon, und du hast gesagt, schon den Qualitätsanspruch zu halten für unsere Branche, zuerst mal für LogTech, für uns, das ist wichtig und da muss es erst richtig gut funktionieren. Und dann können wir Träume und Sonstiges und Skalierung und dann können die VCs sich alle dann freuen, dass sie jetzt eine Plattform haben, wo wir skalieren können. Nochmal, ich habe da auch Spaß daran. Aber am Ende des Tages geht es für mich darum, ich arbeite für Krone, meine Kunden sind Transportunternehmer, sind Verlader, sind Logistiker. Dafür bauen wir Lösungen und denen hören wir sehr genau zu und die haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch auch an digitale Produkte, an Innovationen, gleich vom Beginn. Mhm. Das darf jetzt nicht so eine 70% Lösung sein. Wir müssen eigentlich schon mit der 90% Lösung um die Ecke kommen. Die letzten 10% sind echt hart, um dann da wirklich durchzukommen. Aber wenn wir uns da einigen können, die Startup-Founder und ich und mein Team, wenn wir uns auf diese ein paar, ich sage jetzt mal, Prämissen einigen können, dann kommen wir meistens ziemlich schnell und auch mit guten Ergebnissen voran.
Na cool. Super. Und die Produkte sind dann aber schon so, dass ihr sagt, das muss ein Standardprodukt sein, was ich jetzt nicht für jeden Kunden noch einzeln wieder customizen muss. Oder haltet ihr euch dann so einen Aufwand auch noch auf? Weil das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, gerade wenn ich über Software spreche, dann sagt der eine Kunde, ja gut, aber ich hätte den Button lieber grün statt blau. Und dann ist natürlich am Ende des Tages wieder viel, viel Aufwand bei jedem neuen Kunden auch dabei. Ne?
Das ist auch eine harte Schule, jedem den Kollegen zu erzählen, dass wir ein Produkt bauen, das gar nicht für jeden Kunden ist. Aber kann man ganz einfach vergleichen, ein Kühlauflieger ist auch nicht für jeden Kunden etwas. Und damit ist es auch manchmal mit der einen oder anderen digitalen Lösung, die passt auch nicht für jeden Kunden. Und wenn man das akzeptiert und nicht versucht, einer Branche, die so spezialisiert, nischenorientiert, generisch, kostenorientiert ist, dann muss man sich wirklich, das schafft man nicht. Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, aber man kann schon fokussiert auf ein, zwei, drei Anwendungsfälle, zum Beispiel intermodal, ein zunehmendes Geschäft oder Subunternehmer, auch ein sehr, sehr weit verbreitetes Geschäft. Wenn ich sage, okay, das sind meine Zielkunden und nicht der Kunde, der 100 Trailer hat und 100 Zugmaschinen hat und 100 eigene Fahrer hat, der da eine TMS-Lösung hat mit Tablet, da brauche ich mit meiner Lösung nicht antreten. Das ist vollkommen uninteressant. Das macht doch keinen Sinn.
Ja.
Aber es gibt ganz, ganz viele andere, die passen für mein Produkt. Und Product Market Fit ist etwas, lernen wir in den ersten POCs ganz schnell. Und dann darf man auch nicht aufgeben. Da muss man sich wirklich, und das ist das Schöne bei Krone, wir haben ganz schnellen sehr, sehr nahen Kundenzugriff oder Partnerschaften mit Kunden, die dir auch ganz schnell sagen, Max, gute Idee, nicht für mich, aber ich wüsste jemanden, der bräuchte sowas. Oder du kommst irgendwo hin und sie sagen, das ist ja das Schlimmste oder das hat vor 10 Jahren schon jemand versucht. Jetzt kommt ihr wieder damit, dann kannst du maximal nur noch sagen, ja, vor 10 Jahren gab es noch kein KI. Aber das ist das einzige Argument, das dann gilt. Ansonsten ist es manchmal auch gut, irgendwo hinzukommen, wo die dir sagen, hey, das hat vor 10 Jahren schon mal einer versucht, ist richtig brutal gescheitert, aber schön, dass du es wieder versuchst.
Ja. Ja, solange man zumindest weiß, warum es damals gescheitert ist, ne?
Ja, und ich glaube, man darf sich da auch dann auch als Startup-Gründer nicht verrückt machen. Vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren waren die Rahmenbedingungen anders, war Technologie anders verfügbar. Und ich glaube, da muss man dann auch ein gewisses Herzblut haben und man muss mit den richtigen Kunden sprechen, mit den richtigen Unterstützern sprechen. Es gibt dann da ja den einen oder anderen, der ist halt einfach grundsätzlich mal negativ drauf. Da darfst du dich jetzt nicht immer sofort verrückt machen lassen. Aber trotzdem, die sind eigentlich für uns diejenigen, mit denen wir die besten Erfahrungen gemacht haben. Weil wenn man die tatsächlich, wenn man denen sehr genau zuhört, Das sind ja keine Leute, die dir nichts können. Die sind einfach nur Praktiker, die sehr, sehr klar sind mit dem, was sie haben wollen und dir das auch klar kommunizieren und nicht von Beginn an sagen, du bist ein Toller, das funktioniert alles, alles schön. Und die sagen dir ganz klar, okay, damit kannst du wieder nach Hause gehen, aber wenn das und das klappt, dann kommst du nochmal, dann bin ich interessiert. Und das sind eigentlich die tollsten Sparringspartner, die man sich wünschen kann. Und da ist diese Logtech-Branche für mich als Agraringenieur super, super spannend.
Ja. Ja, ich glaube auch gerade Logistiker sind halt ein ziemlich direktes Volk. Also da wird dir mal recht schnell gesagt, dass sie da gar kein Interesse dran haben oder dass das wirklich keinen Sinn macht, weil das irgendwie der Praxis nicht entspricht. Ich glaube, da muss man teilweise wirklich einfach so ein bisschen wirklich hinterhorchen und okay, ist das jetzt wirklich irgendwie ein berechtigter Einwand oder ist das einfach nur grundsätzlich, das haben wir schon immer so gemacht und das brauchen wir jetzt auch in Zukunft nicht. Ich glaube, es ist immer so ein ganz schmaler Grat. Ich habe das Gefühl, das ist in der Logistik ein bisschen stärker als vielleicht beim, weiß ich nicht, im Bereich bei Arztpraxen oder so. Die sind, glaube ich, ein bisschen offen unterwegs, weil die Leute halt auch einfach nicht so, weil die weniger in großen Systemen gefangen sind und eher so in Richtung einzelne Personen gehen. Aber das muss man, glaube ich, immer ganz gut einfach hinterfragen, um da den Kern rauszuhören. Gibt es aktuell irgendwelche oder zukünftige Projekte, wo du nochmal speziell darauf eingehen willst, wo irgendwas besonders spannend ist, was dich gerade umtreibt?
Ja, ich darf es nicht erzählen. Das ist einfach so. Also ja, natürlich machen
wir. Man kann es ja probieren.
Ja, genau. Also natürlich machen wir wirklich weiterhin spannende Projekte. Wir hören nicht auf. Wir sind sehr, sehr klar dedicated für Innovation. Wir haben jetzt die ersten Projekte erfolgreich am Markt platziert, bauen da die Teams für auf, entwickeln uns da gemeinsam mit den Kunden nach vorne. Bedeutet aber ganz klar, dass es natürlich erst der erste kleine Schritt war, um jetzt weitere Lösungen folgen zu lassen. Da gibt es große Themen, die wirklich durch die Infrastruktur in der Krone-Gruppe gehen. Und es gibt aber auch kleinere Themen, wo wir sagen, hey, das ist super cool, das brauchen wir. Und es gibt auch Themen, wo Kunden auf uns zukommen und sagen, schaut euch mal das genau hier an und könnt ihr das für mich implementieren, können wir da was machen. Ganz viel läuft heute Richtung Ökosystem. Mit wem können wir in Partnerschaften gehen? Wo können wir gemeinsam über unterschiedlichste Wege Mehrwerte schaffen für den Kunden, den Transporteur, den Verlader? Und da wird es jetzt halt super spannend. Wir haben das Thema rund um den Fahrer für uns jetzt, glaube ich mal, in einem ersten Schritt gut gelöst, dass wir dem Lösungen bieten, die Trailer oder Wechselbrücken basiert sind. Und da bin ich auch stolz drauf. Und ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viele Aufgaben vor uns, die heißen Datenaustausch, Datenmehrwerte, nicht nur Daten aufzeichnen, hier Daten erheben, sondern tatsächlich aus diesen Daten auch Mehrwerte dann zu heben. Da gibt es tolle Ansätze, die man in-house machen kann, die man mit Partnern machen kann, die man hybrid machen kann. Das wird, glaube ich, so das nächste Thema bei uns. Und dann steht die IAA vor der Türe. Und da kann ich natürlich heute schon ein bisschen spoilern, dass wir da so die nächsten Themen auch dann zeigen werden.
Spannend. Okay. Ja, cool. Ich bin auch sehr gespannt, was dann so kommen wird. Wir sind jetzt fast am Ende, deswegen kommen wir zu dem Teil, wo ich dir die Frage des letzten Podcast-Gastes stelle. Und der letzte war Thomas Spieker von Shapeo. Und seine Frage ist, hat jetzt nichts mit Shapeo oder Daten oder Transparenz oder Ähnlichem zu tun, sondern tatsächlich ein bisschen grundsätzlich einfach Logistik. Wie stehst du zum Verkauf von DB Schenker? Weil DB Schenker ein Unternehmen auf dem deutschen Logistikmarkt ist, was einfach sehr, sehr bekannt, etabliert, über die Grenzen weit hinaus bekannt ist, Gewinne macht. Und seine Frage ist ein bisschen, wie findest du grundsätzlich, dass wir da eventuell deutsches Know-how im Ausland vermarkten und welchen Einfluss wird das auf die deutsche Logistikwelt haben?
Also der Thomas mit Cipeo ist ja auch einer unserer ganz unserer ersten Startup-Kooperationen, die wir gemacht haben. Die Frage, da ist mein Herz zweigeteilt. Einerseits gedanklich ein Staatskonzern, der heute ja auch bei manchen Ausschreibungen unterwegs ist, wo jeder andere Mittelständler sagt, das können wir gar nicht, dass der in die freie Wirtschaft gegeben wird und dann auch unter Realbedingungen mitarbeiten muss und mit Quoten muss, hilft vielen anderen, dem Wettbewerb. Im Wettbewerb bekommen wir eine Fairness rein für die gegenüber denen, die nicht staatlich supportet sind. Auf der anderen Seite, dass natürlich, jetzt weiß ich nicht, wo Herr Thomas Spieker schon wieder weiß, dass das nicht in deutscher Hand bleiben wird, aber wenn das natürlich eine.
Eventuell, die Frage war auch, dass es eventuell ins Ausland vermarktet wird.
Also,
Aber es gibt ja nur mal die größten Interessenten, kommen ja aktuell
ja,
aus
genau.
Dänemark, die sich
Ja.
so
Nein,
zumindest
also
öffentlich.
da glaube ich einfach ganz klar daran, dass. Ja, wir werden da natürlich Transformationen haben oder auch das Wissen irgendwo anders hingeht, aber ich glaube nicht, dass wir das aufhalten können.
Das ist eine klare Meinung, ja. Das ist wahrscheinlich wirklich schwierig, das aufzuhalten. Ich bin da auch so ein bisschen zweigeteilt. Ich denke mir so, ja, zum einen, welches Know-how hat Schenker, was nicht auch jede andere Spedition vielleicht hat? Klar, immer so auf gewisse Geschäftsbereiche vielleicht bezogen, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir es in der Hinsicht irgendwie verkraften werden, was das Know-how angeht. Nichtsdestotrotz stärkt man natürlich, je nachdem, in welches Land es geht, ne? Wenn es nicht in Deutschland bleiben sollte, stärkt man natürlich so ein bisschen das jeweilige Land, was das Know-how an sich holt, die es vielleicht bisher nicht hatten. Aber ja, aufhalten werden wir es eh nicht können. Da stimme ich dir zu.
Genau, an DB Schenker ist heute für uns ein wichtiger Partner und mit dem haben wir auch sehr, sehr viel Austausch. Ich glaube ja nicht, dass dann ab dem Tag X sofort alle Leute ausgetauscht werden und der Prozess und auch das Know-how ist ja in der Organisation. Wie schnell dann so eine Organisation, wie schnell sich sowas dann ins Ausland verlagert, weiß ich nicht. Habe ich auch keine Vorstellung von. Ich glaube, das wird dann auf ganz langem Horizont Veränderungen geben. Das kann schon sein, aber ich glaube, operativ, auch wenn sich ein oder andere Mittelständler das vielleicht wünschen würde, wird der DB Schenker dann vielleicht möglich, nicht nur möglicherweise, die werden stärker werden. Und das wird vielleicht auch dabei passieren, dass wir einen noch stärkeren DB Schenker sehen werden, wenn das dementsprechend jetzt zum Verkauf kommt.
Warum meinst du, dass sie stärker werden könnten noch?
Naja, ich glaube, andere Management-Strukturen oder dementsprechend eine neue Holding darüber könnte möglicherweise auch in die Richtung gehen, dass sie stärker werden. Ich glaube an die Chance, dass da auch bedeutend mehr noch passieren könnte.
Ja, gehe ich mit und auch den Punkt, dass so schnell sich wahrscheinlich sowieso nichts ändern wird, weil am Ende des Tages ist das ein Riesendino, der irgendwie mal ganz langsam bewegt werden muss. Also da wird nicht von heute auf morgen groß irgendwas passieren. Das glaube ich auch. Cool, dann letzte Frage. Was soll ich den nächsten Podcast-Gast fragen?
Ja, da habe ich jetzt natürlich wochenlang drüber gebrütet. Und meine Frage an den nächsten Gast ist: Was müsste passieren, damit wir in der Logistikbranche eine einzige Industriedatenschnittstelle hinbekommen, damit Startups, aber auch Grown-ups nicht so viel Overhead in irgendwelche APIs, in EDIs investieren müssen, sondern dass es tatsächlich mit einer Schnittstelle getan ist? Was müsste passieren?
Cool. Oh, das wäre ein Traum. Das wäre wirklich ein Traum, wenn wir das hätten. Bin ich gespannt auf die Antwort. Du wirst sie dir hinterher anhören können. Bin auch gespannt auf die Antwort. Mir fällt nichts ein darauf. Ich wüsste nicht, was ich antworten soll.
Gut, dann bin ich ja richtig unterwegs gewesen.
Cool. Super. Ich danke dir, Max. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Insights und alles, was du geteilt hast. Und dann wünsche ich dir, dass du hoffentlich bald wieder aus Oslo, was jetzt gar keiner weiß, aber der Max sitzt gerade in Oslo fest, dass du möglichst bald wieder zurückkommst.
Ja, vielen Dank. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, Steppen. Ich habe wieder mal was gelernt und bin dementsprechend gespannt auf die finale Publikation.
Cool. Wunderbar. Dann mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
So, und das war es dann auch schon wieder. Vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du die Folge deinen Freunden oder Kollegen weiterempfehlst und natürlich beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.